Also herzlich willkommen. Thema ist also die nach der dunklen Seite des Zen, die wir uns in der letzten Sitzung angeschaut haben, sich jetzt zu überlegen, was kann man für die eigene Praxis daraus lernen oder was kann man insgesamt daraus lernen. Blöderweise gibt es dazu nicht wirklich ein Buch. Das heißt, wir müssen unseren eigenen Geist benutzen, um diese Frage zu lösen. Ich denke, es ist keine schlechte Idee, wenn wir wieder bei dem bei Gadamer anfangen, beim hermeneutischen Zirkel. Das heißt, die Frage, was hat uns zur Meditation geführt? Was erwarten wir uns von Meditation oder von dieser Art von Praxis? Und ich denke, diese eigene Innenschau, bevor man überhaupt anfängt, also sich nach seiner eigenen Motivation zu fragen, ist eine Richtschnur, wo man dann sämtliche Dinge, denen man auf diesem Weg begegnet, beurteilen kann. Das heißt, man kann sich immer die Frage stellen, ist das, was dort gelernt ist, ist das wirklich das, was ich auch lernen möchte? Und ich denke, so hat man ein Korrektiv, um vielleicht so einer Idealisierungsfalle zu entgehen. Das heißt, dass Leute irgendwelche Dinge behaupten und man so fasziniert davon ist, dass man gar nicht mehr bei sich bleibt und gar nicht mehr bei sich spürt, ist das eigentlich das, was ich mir von dieser Veranstaltung wirklich erwartet habe? Und insofern ist es immer so die, ja, wie soll ich sagen? Also die Möglichkeit, hinter irgendwelche Behauptungen zu schauen. Manche Behauptungen kann man relativ simpel durchschauen, also so Formulierungen, wie der Buddha hat gesagt. Also kann man mit ein bisschen historischem Verständnis, glaube ich, relativ schnell entlarven, dass man weiß, niemand weiß heutzutage, was der Buddha wirklich gesagt hat. Und trotzdem kann natürlich hinter dem, was jemand in so einer Formulierung sagt, etwas sein, was einem selbst weiterhilft. Das heißt, auch hier kann man erstmal diese innere Offenhaltung üben, also den sogenannten Anfängergeist. Und erstmals auf sich wirken lassen und schauen, okay, ist es das, was ich mir eigentlich erhofft habe? Manche Dinge brauchen ein bisschen länger Zeit. Insofern ist es auch hier wichtig, nach einer bestimmten Zeit, einer Woche, 2 Wochen, einen Monat, ein halbes Jahr, keine Ahnung, in welchem Abstand man das gegenchecken sollte, aber auch hier sich wieder die Frage stellen, ist das, was ich hier mache, wirklich das, was ich mir erhofft habe zu machen, ist das Resultat, was ich hier bekomme, das, was ich eigentlich mir erhofft habe. Also, das heißt, ich glaube, der einzige Grund, Meditation zu üben oder sich mit Buddhismus zu beschäftigen oder sich mit Zen-Buddhismus zu beschäftigen, ist immer der Grund, der einen selbst zu dieser Praxis geführt hat. Und nur das kann die Richtlinie sein, ob dieser Ansatz, diese Praxis mir selbst auch etwas bringt. bringt bzw. mich selbst auf dem Weg weiterführt. Also ich denke, das sollte so die Ausgangsbasis sein für das, wenn man sich mit spirituellen Traditionen oder Meditation beschäftigt oder auch Psychotherapie, was auch immer. Also dass man immer erstmal bei sich nachspürt, was ist meine Motivation, warum mache ich das eigentlich? Und je genauer man da hineinspürt, desto klarer kann man dann entscheiden, ob diese Veranstaltung mir selbst wirklich weiterhilft. Bei dem Achtsamkeitsansatz gibt es jetzt mindestens zwei unterschiedliche Ebenen, die man sich in dem Zusammenhang anschauen kann. Die eine Ebene ist die Frage, also warum mache ich so einen 8-Wochen-Kurs? Und da muss es ja irgendeine Motivation geben. Also sei das, ich leide unter Stress und habe die Vorstellung, dass so ein Kurs mir dabei helfen könnte, besser mit Stress umzugehen. Oder ich merke, dass ich mich im Alltag sehr, sehr schlecht konzentrieren kann und ich habe die Vorstellung, so ein Kurs könnte mir helfen, meine Konzentration zu verbessern. Oder ich merke, ich bin den ganzen Tag in so einem Tagtraumzustand. Also ich merke, dass ich eigentlich wenig präsent bin im Alltag. Und auch hier ist die Hoffnung, dass so ein Achtsamkeitskurs mir helfen könnte, wacher im Alltag zu werden. Und meinem Eindruck nach sind das so die Hauptmotivationen vielleicht, die Personen in so einen 8-Wochen-Kurs führen, so in den letzten 5 Jahren. Wobei unser Thema natürlich jetzt hier im Herbst das Thema Zen-Buddhismus war. Insofern kann man natürlich auch hier die Frage stellen, was führt jemanden im Westen dazu, zu einem Zen-Meister zu gehen oder zu einem Zen-Kurs zu gehen? Und auch hier, glaube ich, ist die Frage die gleiche. Das heißt, auch hier sollte man erst, bevor man hingeht, erstmal bei sich selbst nachspüren, was ist meine eigene Motivation? Und wahrscheinlich ist das Vorwissen aus Büchern geprägt worden. Das heißt, man hat ein Buch gelesen über Zen-Buddhismus oder man hat einen Film gesehen über Zen-Buddhismus und hat eine bestimmte Idee von Zen-Buddhismus bekommen, dass man irgendwie erleuchtet wird durch Zen-Buddhismus, dass man irgendwie weiser wird durch Zen-Buddhismus. Keine Ahnung, was man da mitbringt. Das Interessante ist jetzt nur, dass dieses Bild, was in Büchern transportiert wird, offensichtlich nicht wirklich mit der Realität übereinstimmt. Das heißt, dass durch Bücher über Zen offensichtlich sehr viele Mythen publiziert wurden, die unser Bild von Zen geprägt haben im Westen und die, wenn man sich das genauer anschaut, sprich sich den historischen Hintergrund anschaut, diese Mythen nicht stimmen, wenn man sich die Pioniere anschaut, bestimmte Mythen nicht stimmen, beziehungsweise einen faschistoiden Hintergrund gibt, wenn man sich einen Großteil der lebenden Zen-Meister anschaut, diese Mythen auch nicht stimmen. Tja, und da ist man dann irgendwie wahrscheinlich in einer Sackgasse gelandet. Also,
Tja.
Also, ich glaube, auch hier ist die Lösung, die wieder zurück zu sich selbst zu kommen, die Praxis zu benutzen oder den Aspekt der Praxis zu benutzen, der oder in dem wir Kontakt mit uns selbst aufnehmen und dann einfach hineinspüren, was ist der nächste Schritt. Das heißt, die wesentliche Praxis besteht wahrscheinlich in dem regelmäßigen täglichen oder in der regelmäßigen täglichen Sitzpraxis. Also auch hier immer wieder einerseits das Thema Selbstdisziplin, auf der anderen Seite immer wieder jeden Tag gegenzuchecken. Also ist das, was ich tue im Alltag, ist das wirklich das, was meine Herzensangelegenheit ist? Ist es das, was ich wesentlich finde. Das heißt, man hat jeden Tag durch die Sitzpraxis immer wieder so eine Art, Kontaktaufnahme mit sich selbst, um gegenzuchecken, ob man in die richtige Richtung läuft im Alltag. Und ich glaube, dafür ist die Sitzpraxis sehr, sehr hilfreich. Jetzt zusätzlich zu diesen psychologischen Aspekten wie weniger Stress, besseren Umgang mit Emotionen, mehr Konzentration, mehr Wachheit. Aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene, und das ist wahrscheinlich das, was im Zen auch das Thema ist, immer wieder in sich hineinhören und sozusagen mit dieser tieferen Schicht in einem Selbst, also dem sogenannten Weisheitsgeist, immer wieder in Kontakt zu sein und sein aktuelles Leben immer wieder auch damit gegenzugleichen, ist es wirklich das, was für mich wichtig ist? Und wenn nicht, was kann ich tun, damit ich mehr meine eigene Wahrheit lebe, meinen eigenen Weg gehe? Und ich denke, alle Mythen, die man in diesen Büchern findet, sollte man sehr, sehr genau prüfen. Erstens, ob es wirklich das ist, was einen selbst interessiert. Ob es einem selbst hilft, auf dem eigenen Weg einen Schritt weiterzugehen. Das heißt, auch hier ist die Richtlinie immer wieder die eigene Motivation zu checken, also die eigene, das sich klar machen, was möchte ich in diesem Ansatz wirklich lernen. Und lerne ich das in diesem Ansatz auch, was ich mir wünsche zu lernen? Oder laufe ich irgendwelchen leeren Versprechungen hinterher und merke, dass diese Versprechungen aber irgendwie nicht wirklich umgesetzt werden. Und ich denke, dann ist wichtig, dass man irgendwann halt den Schritt setzt, auch zu sagen, okay, das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie ist es nicht das, was ich mir erwarte. Ja. Das ist so der Aspekt, den ich aus der traurigen Geschichte des Hinduismus bzw. seiner Ausprägung am besten lerne. Oder gelernt habe.
Dass dieses Ideal, was
Beispiel, über das vielleicht dann kommuniziert wird oder beschrieben wird, dass das vielleicht existiert, aber dass es ganz normale Menschen sind, die mit ihren Schwächen genauso zu tun haben als Meister, die dann halt auch, wenn sie durch diese Fülle an Macht, was sie als Meister haben, dann anschrauben können. Also das ist das Interessante für mich. Dieses überhöhte Meisterbild, dass das ein Tuchbild ist.
Ja.
Sondern dass das nach wie vor ganz normale Menschen sind, die gar nicht weniger, sondern eher mehr gefordert sind, aufzupassen und so zu leben, wie es ethisch ist. Und dass da eben sehr viel Schatten ist durch dieses Licht. Das ist so, dass dieser Buddhismus, der oft, oder zumindest in mir so früher, wird oft so als sehr lichtvoll gesehen oder beschrieben. Aber das ist ganz normal auch Licht und Schatten. So dass man sich da keine Illusion hingibt.
Ja, also ich glaube ja, dass dieses überhöhte Bild vom Zen-Master einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Also dass sozusagen diese künstliche Hierarchie, die da aufgebaut wurde, nicht der Realität entspricht. Und die Beispiele zeigen, dass es einfach nur Menschen sind mit ganz normalen Schwächen, mit genauso viel Gier, wie jeder andere auch hat, mit ja. Also insofern glaube ich, ist dieses Modell, dass es da einen Meister gibt und da gibt es den Schüler, glaube ich, an sich erstmal hinterfragenswürdig. Zumindest so in dieser überhöhten Variante. So
wie es.
Ja, es ist, wobei wir haben ja in unserer Geschichte haben wir sehr wohl auch diesen Meister und dann den Lehrling.
Im Handwerklichen.
Also das wahrscheinlich ist es da abgeleitet. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob der Begriff Konzepte passt. Also was ich höre ist, dadurch, dass dieses hierarchische Verhältnis zwischen Zen-Meister und Schüler betont wird, hat man immer den Eindruck, dass der Meister alles genau den vollen Durchblick hat und genau weiß, wo es lang geht und der Schüler eigentlich keine Ahnung hat. Und diese Hierarchie, glaube ich, also das Problem liegt in dem Bild der Hierarchie. Ja? Und ich denke, wenn diese Hierarchie nicht so stark betont wird, dann hat natürlich jeder Beteiligte viel mehr Raum, um sich selbst zu erforschen.
Ja, ja.
Da gibt es nicht einen Besserwisser sozusagen. Also das ist.
So durchaus auch schon belegt wird in der Praxis. Also,
Das ist halt, also.
Dass es schon existiert, ja, auch noch nie so dieses Jahr bestellt ist.
Also, ich hoffe es. Wissen tue ich es nicht, weil ich mich mit der aktuellen Situation in Amerika nicht wirklich so im Detail beschäftigt habe. Weißt du, also. Natürlich gibt es Leute, die dieses Hierarchische versuchen, also nicht so stark zu betonen. In Österreich, von den Zen-Gruppen, die ich kenne, ist überall dieses Hierarchische mit drin. Also das, die glauben alle, sie sind kleine Zen-Meister und irgendwie besser als die anderen, kommen mir vor. Also, wie bitte? Ja, ich weiß nicht, Voodoo, es ist so, es ist, also, Jetzt kommen wir vom Thema ab, oder?
Ja.
Ich glaube, dass die Anfälligkeit für solche hierarchischen Modelle natürlich etwas mit der Motivation der Person zu tun hat, die da hinkommt. Das heißt, wenn jemand, ich sag mal, so einen Überpapa sucht, dann wird er den in solchen Systemen finden. Mit der Hierarchie? Ja, nur, also stellt sich halt für mich die Frage, also wozu soll Meditation gut sein oder Achtsamkeitspraxis? Und von meinem Verständnis her ist es halt so ein Selbsterforschungsprozess eigentlich. Ja, und dann stellt sich die Frage, brauche ich dazu einen Lehrer? Also was ist in diesem Kontext sozusagen...
Das ist richtig. Das ist ich glaube schon, dass wir Lehrer und wirklich Lehrer brauchen. Das Problem zu dich ist die Zeit.
Ja, es spiegelt.
Genau, also du wirst es sonst, du hast es sonst kein Korrektiv. Und wenn eben du aber, das ist glaube ich, wenn du damit versuchen kannst, das sehen meinst, dann hast du immer alle irgendwo hinter dir, hast du auch den Augen hier ein Spiegel, dass ich kaum ein Auge das Spiegel vorzubereiten. Und dann was glaube ich, ist das menschliche, wenn du es über diese Idee.
Und dann hilft man auch richtig.
Das ist ja auch das Sinne der Sache letztlich, dass man eben einander auch spiegelt ist. Ja. Und das heißt, dass man nicht auch alleine meditieren kann und auch alleine sich von Leuten noch zurückziehen kann, das Bedürfnisse, das sind ja auch noch. Aber ich glaube, wir sind uns immer auch so ein Spiegel.
Dringend, weil sonst verliert man sich.
Genau.
Auf einem Weg, den man dann in der Sicht als den richtigen verfolgt. Wenn man einfach keine andere Meinung hat. Oder
ja, ich glaube, es ist einfach die menschliche Gefahr.
Sowieso. Wenn man sich vielleicht irgendwas verrennt, dann.
Ja, ich glaube, man hat die eigene Wahrheit. Das ist die eigene Wahrheit. Ich habe überlegt, wo für mich die Lehrer des guten Lehrers sind. Das ist jetzt für mich sind das Weisheit, Güte, Demut und Mitgefühl ist mir sein sollen. Jetzt sind wir hier mal noch Bitte dazu, mit Werte oder das Entwickeln zu Menschen. Und ich müsste es, das ist ein wenig vielmeiliger werden, weil ich auch an die Mut hat und sie eben nicht als alleiniger Besitzer der Wahrheit empfindet und das Erbe nicht bewegt, sondern. Also die Ex-Verheiratung, die wir jetzt nicht alles gehört haben, da ist die Quantität zu geben oder so, aber da spart mir nicht sowas aus, auf YouTube oder so.
Ja, also es ist so also das mit dem Korrektiv, finde ich, macht für mich Sinn. Also Spiegel oder dass man im Austausch ist oder sich eine andere Meinung anhören muss, sage ich mal. Das ist bestimmt hilfreich, damit man nicht so auf eine schiefe Bahn kommt.
Ja, es ist verrennt, wie gesagt.
Ja, verrennt. Warum ist es denn einem vorgestellt, oder wenn man einem vorgestellt wird, davon aus? Weil selbst stellt man sich eben immer in Frage, wenn man sich irgendwo verrennt, dann kann es sein, dass man ja, das nicht sich in Frage stellt. Und wenn es aber von außen kommt, dann muss man sich damit beschäftigen. Und dann kann man sich wieder neu machen.
Also meine Erfahrung jetzt mit diesen berühmten Lehrern, ja, also mit Joseph Goldstein, mit Sharon Salzberg, mit Bernie Glassman, wie sie alle heißen. Also man hat eigentlich immer, also ich finde, ich hatte immer das gleiche Problem, dass ich natürlich mit meinen Projektionen zu der Person hingekommen bin und nie beurteilen konnte, stimmen meine Projektionen oder stimmen sie nicht. Also, und insofern glaube ich, wird man auch in der Begegnung mit einem Lehrer immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt, auch die eigenen Projektionen und auch, dass man das, was der Lehrer sagt, einfach für sich gegenchecken muss und rausfinden muss, hat das für mich eine Relevanz oder hat das keine Relevanz. Also ich denke, diesen Prozess muss man also sozusagen immer wieder durchlaufen. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass man diese Selbstreflexion überspringt und glaubt, das, was er sagt, ist alles die Wahrheit. Aber woher weiß ich denn, ob der nicht zu Hause seine Frau schlägt?
Aber glaubst du nicht, dass ich selber dazu auf, dass ich eben auch die Aufgabe mit dir habe, dass ich genau dazu aufhöre, dass ich selbst letztendlich auch ein Bruder, wenn ich glaube, dass ich es mache, dass du es immer. Also für mich ist die Aufgabe des guten Lehrers, genau diese Projektionen anzusprechen und den Schülern, was immer eben dazu übernimmt, zu sagen, schau dir selbst nach, schau, wie es für dich selbst ist. Ne? Und ich glaube, wir sind guter Lehrer, das tun.
Ja, ich meine, mir fällt jetzt im Moment dazu ein, also diese Formulierung von Bernie Glassman, wo er immer wieder auf diesem einen Retreat da hingewiesen hat, meine Meinung ist. Um einfach klar und deutlich zu markieren, das ist seine persönliche Meinung und er hat nicht mehr Weisheit als die anderen. Und was wir machen können, wir können uns austauschen. Wir können uns austauschen. Und dieser Prozess des Austauschs gibt jeder Person wieder die Verantwortung für sich selbst zurück eigentlich, weil jeder beurteilt halt die unterschiedlichen Meinungen nach der eigenen Relevanz eigentlich.
Man kann nicht nur was man lernen und dann auch daran wachsen. Ne? Das
durch den Austausch.
Ja, genau. Ja, genau. Aber auch natürlich, wie du werdet, weil ich es zum Beispiel weiß nicht, ob du das sagst, wie du schon bekommen hast, wie wir erleben, wie einer mal kommt. Auch fraglos. Ja. Man lernt ja schon mal lernen, diese Prozesse des Austausches, und man hat nicht vor, dass zwischen den Lehrern auch anderen. in diesem Austausch müssen sich die Mittel ja bewegen, das müssen sie sich trauen. Das ist ja letztendlich, das ist ja ganz schön auf die Frage, die wahrscheinlich so als Gleicher unter oder erster Untergleichen dort zu sitzen. Weil ich mir vorstellen kann, dass solche typischen Seelenmeister diesen Austausch gar nicht suchen oder auch gar nicht
machen. Nein, gibt es nicht.
Ja? Die stellen sich dem gar nicht.
Ja? Genau, stimmt.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ja? Und das habe ich von Tony Lester erlebt und auch der John, die stellen sich dem vor. Und ich kann das nicht sagen, das zu tun und das auch dann für die Schüler oder Trainer bei Lehrern zu machen, das finde ich gar nicht wertvoll. Und damals lernt man sicherlich viel mehr, wenn einer oben sitzt und sagt, so ist das, und das musst du glauben, so musst du das tun. Und wenn du das tust, dann erreichst du erleuchten.
Ja, ich glaube, dieses dialogische Prinzip ist etwas.
Ja, das dialogische Prinzip ist etwas.
Aber ich glaube, das ist innerhalb des Buddhismus, kommt mir vor, ist das etwas Neues, also was spezifisch Westliches. Also zum Beispiel buddhistische Mönche in Sri Lanka diskutieren nicht. Mhm. Punkt.
Ja. In Japan.
In Japan auch nicht.
Jetzt gibt es die strikte Hierarchie.
Genau.
Ja. Und dann in China, Konfuzianismus, ja. Der Ruhe, also die Erziehung, also das. Und die haben ja hunderte, jahrtausende alte Tradition. Ja. Diese Hierarchie.
Aber hat die Bruder dann trotzdem selber auch genau den Austausch gemacht in seinem
Geschwister? Ja, aber der Buddha ist ja sozusagen aus einem republikanischen Fürstentum gekommen. Das heißt, er hatte als Modell hatte er so einen Fürstenrat. Also da gab es so einen, sagt man also, wo halt die Stammesältesten alle zusammengesessen sind und sich ausgetauscht haben. Eigentlich ein demokratisches Prinzip. Und dieses demokratische Prinzip ist aber dann mit den Jahren, also mit den Jahrhunderten, immer weniger geworden eigentlich. Also die Republiken.
Aber
bei ihm war es so. Das ist sein Modell von Sangha eigentlich und auch von Mönchsangha.
Hat er das auch das theologische Prinzip auch schon vorgelegt? Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie das auch schon vorgelegt haben.
Ja, wobei, wenn man sich die Lehrreden vom Buddha durchliest, dann ist das, finde ich, immer so, also er ist der, der den Durchblick hat und erklärt den allen anderen so.
Aber
sie fragen ihn immer, ja. Also oft, ja. Also. Also ich glaube, für unsere Kultur ist das wahrscheinlich der Ansatz, der am spannendsten ist, weil sozusagen die Leute jetzt wieder neu zu infantilisieren und zu sagen, also da ist der große Meister und ihr seid alle irgendwie. Ich glaube nicht, dass es ein Zukunftsmodell für den Westen ist. Also, ja.
Während sie nicht immer etwas sehr genau das Gute, das Inquiring, das ist letztlich genau das Austausch.
Ja, also im MBSR-Kurs auf jeden Fall, das ist die Reflexionsrunde, wo du einfach den Raum gibst, dass die Leute über ihre eigenen Erfahrungen aus sich austauschen können. Und das ist der Lernschritt. Du gibst nicht vor, was sie zu sagen haben, sondern es kommt aus der Erfahrung der Einzelnen.
Das ist so schön,
im
MBSR zum Beispiel.
Ja.
Und auch selbst als Lehrer immer wieder bereichert ist, was das kommt.
Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Lerneffekt.
Absolut.
Für die Teilnehmer. Ja, dass nicht da einer da vorne sitzt und die ganze Zeit Weisheit von sich gibt, sondern dass sie einfach miteinander gemeinsam lernen. Ja. Ja, also ich denke, naja, also muss man jetzt vorsichtig sein. Also eine Ebene, die wir uns ja im Herbst jetzt angeschaut haben, war das Bild, was D.T. Suzuki kreiert hat. D.T. Suzuki ist, ich glaube, 1966 gestorben. Und dann halt die ganzen Auswirkungen, die sozusagen danach kamen. Ja. Das heißt, wir haben kein Bild von Zen-Buddhismus aktuell in Amerika und in Diskussionen. Das fehlt. Also insofern können wir nicht wirklich so... also wir haben ein Bild über Japan. Ich denke, da hat sich nicht wirklich was geändert. Aber ich glaube, die neue Dynamik passiert in Amerika. Zumindest, ja, ich glaube, das ist meine Fantasie. Ohne es zu verifizieren zu können. Und genau, das war nämlich auch meine Idee. Also das wäre sozusagen ein Anknüpfungspunkt an Sie für die Doris Haderer. Hader? Hader? Ah, nicht Haderer, das ist der Zeichner. Also für die Doris Hader, die ja Zen-Nonne ist in der Tradition von Shunryu Suzuki. Und mir kommt ja, die Tradition von Shunryu Suzuki noch am lebendigsten oder als eine der Ansätze in Amerika, die am lebendigsten sind, vor. Also am wenigsten verknöchert, aber ich, vielleicht ist es auch ein Druckschluss, keine Ahnung. Aber das wäre mal eine interessante Diskussion mit ihr. Das wäre spannend.
Ich glaube, die ist ja moderner. Aber kann man das?
Ja, ich weiß es nicht. Also das, aber ich denke, ja.
Es sind halt 2000 Jahre Tradition. 2000 Jahre hierarchische Tradition. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, dass man das ändert.
Ja, wäre, also ich denke, es ist, wie du sagst, ich glaube, so 1000 Jahre Zen, also japanisches Zen, ist natürlich eine ziemliche Belastung. Weil wenn man sich in dieser Tradition darüber definiert, dann hat man diesen ganzen 1000 Jahre im Nacken. Und das macht es schwierig. Und deswegen ist natürlich so ein Ansatz von Jon Kabat-Zinn, wo er sagt, okay, das begründet er einfach neu, ist natürlich eine neue Möglichkeit, um neue Dinge auszuprobieren und man ist nicht so gebunden an die Tradition. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann der Tiefgang fehlt. Das ist das andere Problem. Dass der Tiefgang fehlt, dass es oberflächlich wird, dass es nur noch funktional wird, so wie es halt oft umgesetzt wird, sprich einfach ein Stressbewältigungstraining noch dazu. Oder Zen für Führungskräfte. Ja. Oder Achtsamkeit für Führungskräfte oder Achtsamkeit fürs Militär. Also, wo dann eigentlich dieser ganze ethische Aspekt verloren geht.
Die Frage ist natürlich auch, ob die Essenz von Zen auch unabhängig sein kann von der Tradition. Das wäre ja
auch. Das ist aber jetzt nochmal ein eigenes Thema. Also ich glaube, es ist ein Mythos, das ist genau einer dieser Mythen von D.T. Suzuki, dass er das Zen sozusagen aus dem historischen Kontext herausgekoppelt hat und dadurch Dinge möglich waren, die vorher nie möglich gewesen wären, zum Beispiel christliches Zen. Also das ist, die arbeiten mit diesem Begriff aus den 30er Jahren, dass es da irgendwas Überreligiöses gibt oder etwas Gemeinsames. Ja, aber es ist erstmal eine Behauptung. Ja, aber dann muss es ja nicht. Genau, dann heißt es eigentlich nicht mehr Zen. Weil Zen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Na gut, also jetzt machen wir hier Schluss. Jetzt bin ich gespannt, ich schaue mir das zu Hause an.